Kultur mitbringen und in einem kleinen Festakt in der Aula präsentieren würden, wäre die Sache im Nu erledigt.
Danach wieder Weihnachtsvorbereitung, sagte er und wechselte in einen zackigen Ton, den er irgendwie mit dem Wort expeditiv verband. Und dann? Gänsebraten und Urlaub, Sie schaffen das.
Er zwinkerte aufmunternd in die Runde und ließ mit dem Klingeln, das das Ende der Pause ankündigte, ein Kollegium zurück, das zu keinem Protest mehr fähig war.
Vielleicht gar kein schlechter Zeitpunkt, die Kinder, bei denen Weihnachten nicht gefeiert wird, gerade jetzt einzubinden, sagte eine junge Kollegin, die vor kurzem ihr Referendariat absolviert hatte. Das kann am Ende eine gute Erfahrung für alle werden.
Der Direktor hörte es im Hinausgehen, drehte sich zu ihr um, nickte anerkennend und protokollierte innerlich für seinen Bericht. Die Lehrerinnen schauten ihre neue Kollegin nur an, resigniert und ein bisschen mitleidig. Aber später würde die eine oder andere sich an diesen Satz erinnern. Sung hatte seinen Sohn zur Großmutter geschickt, als der ihn fragte, was er denn aus Vietnam zur weltoffenen Woche mitbringen könne. Zuvor hatte er einen flüchtigen Blick auf die goldenen und silbernen Winkekatzen in seinem Laden geworfen, sämtlich made in China. Er hatte die Hand schon nach den bunten Plastikwindrädern ausgestreckt, die vom Sommer übrig geblieben waren und die zwar wenigstens made in Vietnam waren, aber wahrscheinlich nicht sehr vietnamesisch. So ließ er sie sinken und seufzte. Um 4:30 morgens war er aufgestanden. Er war auf dem Großmarkt gewesen, hatte Früchte und Gemüse ausgelegt, Brötchen verkauft, Kartons mit Lebkuchenherzen aufgestapelt, hatte mittags im Stehen neben der kleinen Kochplatte im Hinterzimmer des Ladens eine Nudelsuppe gegessen und kämpfte gerade gegen sein Nachmittagstief an, als Min aus der Schule kam und ihn nach einem Kulturgut aus Vietnam fragte. Er solle unbedingt eines mitbringen zur Feier in der Aula. Schon morgen. 16 vietnamesische Kinder gäbe es. Aber das Los sei auf ihn gefallen.
»Ein Kulturgut?«
Sung schaute Min fragend an.
»Na, eben ein Ding, irgendetwas, das aus Vietnam kommt. Alles, nur nichts zu essen.«
»Warum nicht?«
fragte Sung zurück, leicht verärgert darüber, dass diese Lösung, die so wunderbar leicht gewesen wäre, keine sein durfte. »Der Direktor hat Angst vor Durchfall, wegen dem ganzen fremden Essen, das dann das Gesundheitsamt in die Schule kommt und alles vor Weihnachten,« antwortete Min. »So jedenfalls habe die Lehrerin es ihn heute erklärt.«
Ein Kulturgut aus Vietnam. Min hatte diese Hausaufgabe wie einen Fremdkörper aus seinem Mund befördert.
Als hätte Vietnam so wenig mit seinem Leben zu tun, wie das Wort Kulturgut mit seiner Alltagssprache. Sung sah seinen Sohn, der hibbelig vor ihm stand und auf eine Lösung drängte, nachdenklich an. Min war in Deutschland geboren, genau wie er selbst. Er wuchs hier auf, genau wie er selbst hier aufgewachsen war, aber beide hatten sie dunkle, schrägstehende Augen und schwarze Haare. Sie hatten vietnamesische Namen und sie aßen vietnamesische Gerichte. Und nun war Min Kulturbeauftragter seines Landes geworden. Seines Landes? Sung war zu müde, um solchen weitreichenden Fragen nachzuhängen. Ihm war eine Tasse Kaffee gerade sehr viel näher als sämtliche Kulturgüter Vietnams.
»Geh zu deiner Großmutter«, sagte er. »Vielleicht hat sie eine Idee.«
Min stibitzte einen Schokoriegel aus dem Regal und zuckelte vom Laden ins Hinterzimmer zu Hien, Sungs Mutter, seiner Großmutter. Später hat sich Sung öfter gefragt, ob er nicht eine Ahnung, eine winzige Ahnung gehabt hatte, dass etwas ins Rollen kommen würde, als er seinen Sohn keine Winkekatze und kein Plastikwindrad in die Hand gedrückt, sondern ihn zur Großmutter geschickt hatte, die als einziges Mitglied seines Haushalts in Vietnam aufgewachsen war und eines von diesen Kulturgütern zur Hand haben mochte. Oder wenigstens eine Idee. Sie hatte. Sie hatte ein Kulturgut und sie hatte eine Idee. Eigentlich war es mehr eine Eingebung als eine Idee oder besser noch ein Coup. Obwohl auch sie nicht wissen konnte, dass sie damit zwar nicht die Welt, aber immerhin einen beachtlich großen Stadtteil in Berlin so verändern würde, dass er sich auf einmal selbst wiedererkannte. Als am nächsten Morgen ein kleiner vietnamesischer Junge von knapp 8 Jahren und eine kleine vietnamesische Frau von knapp 60 Jahren eine große hölzerne Holzpuppe von mehr als 80 Jahren zwischen sich den Gehweg zur Schule entlang hieften, fand dies in der allgemeinen Morgenhektik kaum Beachtung. Noch nicht einmal Sung bekam etwas davon mit, denn er lud gerade Ware aus und Mei, seine Frau, lag noch bei Mins Schwester Suyong, die erst wenige Wochen alt war. Und selbst Lan, Sungs Schwägerin, die den Laden aufschloss und den Backofen für die Morgenbrötchen anstellte, bemerkte nichts, denn Großmutter und Enkelsohn nahmen ihren Weg nicht durch den Laden, sondern über den Hinterhof. Es waren nur ein paar Zweitklässlerinnen, die die Köpfe zusammensteckten und tuschelten, als Min mit seiner Großmutter und der Puppe den Gang entlang zur Aula eilte. Nicht wegen Min, den sie ja vom Pausenhof kannten, nicht wegen der Puppe, die beim flüchtigen Hinsehen eigentlich nur wie ein großer, langer Holzklotz aussah, nein. Es war Hiens knöchellanges, meergrünes Seidenkleid über einem breiten silbernen Saum, das ihre Aufmerksamkeit fesselte. Mit dem Expertinnenblick siebenjähriger Mädchen erkannten sie sofort, dass es sich hierbei nicht um Kaufhausware, sondern um ein echtes Prinzessinnenkleid handelte. Aber auch die Zweitklässlerinnen konnten sich nicht lange in diesem Staunen aufhalten, denn sie wurden mitgeschwemmt in dem lauten, unaufhaltsamen Menschenfluss, der dem Aula-Delta entgegenströmte. Tatsächlich waren alle, Lehrer wie Schüler und ein paar mittreibende Eltern, viel zu beschäftigt, um ihre Blicke bei dem seltsamen Trio verweilen zu lassen. Außerdem waren die meisten Kinder hier mit allen Wassern der großstädtischen Ereigniskultur gewaschen und nicht eben leicht zu beeindrucken. Sie hatten gerade die 1200 Veranstaltungen der Berliner Märchentage im Angebot gehabt, verteilt auf 350 Orte. Zusätzlich waren sie im Monatsschnitt auf je zwei Kindergeburtstagsfeiern gesehen worden, also bei der Schatzsuche, im Mitmachmuseum oder in einer schaumstoffgepolsterten Tobewelt, Zauberer inklusive. Fürs Wochenende ließen sich die Eltern ohnehin etwas Besonderes einfallen. Brunch im Planetarium, Beachvolleyball in beheizter Halle mit Hotdog-Stand oder Filmtheater mit Popcorn. Und tatsächlich rechneten die Cineasten unter den Kindern am allerwenigsten damit, dass es zwischen den vergilbten Wänden ihrer Schule einmal richtig großes Kino geben könnte. Schon gar nicht mit Helden aus Holz und grüner Seide. Also nahmen Min und Hien weitgehend unbeachtet in der vierten Reihe Platz, ganz außen, auf drei Stühlen, denn die Puppe setzten sie zwischen sich. Sie hielten sie an ihren Holzhänden fest und schauten konzentriert nach vorn. Als die letzten Nachzügler keuchend die Treppen der vier Stockwerke hochgehetzt kamen und gerade noch durch die Tür geschlüpft waren, hefteten sich die Blicke der Kinder auf die großen Buchstaben über der Bühne, die der Hausmeister unter lautstarkem Protest, dass schwindelerregende Aufgaben dieser Art nicht in seiner Stellenbeschreibung stünden, am Vortag angebracht hatte. Dinge der Welt. In diese ebenso schlichte wie nichtssagende Formel waren ehrgeizigere Vorschläge wie »Das ist ihr Ding«, »Länder stellen sich vor« und »Dinge, die die Welt bedeuten« eingedampft worden. Die Lehrerinnen hatten sich an die östliche Aulawand gelehnt, nahmen ihren Morgenkaffee in kleinen Schlucken und stellten die Tassen zwischendurch auf der Fensterbank ab. Sie freuten sich auf ihre dreistündige Sendepause, den Lohn einer zehntägigen Vorbereitungszeit, die unter der Überschrift »Vermittlung interkultureller Kompetenzen« in den Lehrbericht eingehen würde. Jetzt waren die Schüler dran. Der Direktor lehnte an der Wand gegenüber und dachte intensiv an seine Pensionierung und an seine Angelhütte am Templiner See. Er lächelte versonnen, und die Worte der kleinen Eröffnungsrede, die die stellvertretende Direktorin sprach, rauschten ungehört an ihm vorüber. Die Schweiz machte einen sehr ordentlichen Auftakt mit einem winzigen, dafür reichlich verzierten Akkordeon, auf dem ein Drittklässler herausgeputzt mit Bortenhemd und Hirtenhut ziemlich verlegen eine kleine Melodie spielte, nachdem er das schmucke Ding als ein Original-Schweizer Handörgeli vorgestellt hatte. Neben ihm stand seine kleine Schwester aus der ersten Klasse und schwenkte mit selbstvergessenem offenem Mund eine Schweizer Fahne. Sichtlich erleichtert sprangen beide wieder hinab, um Platz für einen riesigen Samovar zu machen, den ein Fünftklässler stolz auf die Bühne verfrachtete und ans Stromnetz anschloss. Die gute Stimmung drohte zu kippen, als im Publikum die Frage laut wurde, ob etwas zu trinken nicht irgendwie auch etwas zu essen sei und also der dampfende Tee, der da oben gerade produziert wurde, nicht gegen die Regeln verstoße. Der hoch aufgeschossene Junge, halb russisch, halb deutsch, der einen recht weiten Weg an den südwestlichen Stadtrand und einen äußerst unliebsamen Tantenbesuch hingenommen hatte, um den rot-golden funkelnden Prachtsamowar auszuleihen, war den Tränen nah. Der Direktor hob beschwichtigend die Hände und rief durch den Saal, dass der Tee hier nur das gewissermaßen unvermeidliche Produkt eines Dings sei und ein Ding wie dieser wirklich prächtige Samowar entspreche durchaus den Regeln der Veranstaltung.
als anschließend ein Mädchen aus Bulgarien mit einem großen Rosenstrauch im Arm ein sehr langes Gedicht sehr leise vorgetragen hatte, begann die Konzentration für die Dinge dieser Welt zu sinken und der Lärmpegel zu steigen.